Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe des Onda Infos. Heute geht es um Stellungnahmen des mexikanischen Präsidenten zum Chiapas-Konflikt und um Reaktionen auf den in Guatemala ausgerufenen Alarmzustand. In Kolumbien wurden 29 Soldaten und Polizisten gegen 11 Guerillakämpfer der FARC ausgetauscht. Bei Protesten im argentinischen Salta wurden 2 Personen von Spezialtruppen der Polizei erschossen. In einem längeren Beitrag berichten wir euch dann über den argentinischen Folterer Carvalho, der zurzeit in Mexiko in Haft sitzt.
¿Qué sucedió en la semana?
Mexiko. In Chiapas gibt es laut Präsident Fox keinen Konflikt. Es herrscht dort Frieden. Dies sagte er in El Salvador, wo er an den formellen Verhandlungen zum Plan Puebla-Panama teilnahm. Fox verteidigte das groß angelegte Modernisierungs- und Industrialisierungsvorhaben für den Süden Mexikos und für Mittelamerika. Weiter sagte er, dass er dem Zapatismus weder weiteren Raum noch andere Artikulierungsmöglichkeiten geben werde. Er schloss mit den Worten, dass der Plan Puebla-Panama 1000-mal besser als der Zapatismus oder irgendeine indigene Gemeinschaft in Chiapas sei.
Guatemala. Menschenrechtsorganisationen und Oppositionsparteien äußerten ihre Sorge um die Konsequenzen des sogenannten Alarmzustands, der seit 19. Juni in Guatemala gilt. Dabei handelt es sich um eine Art Notstandsrecht, durch das mehrere Grundrechte in dem mittelamerikanischen Land außer Kraft gesetzt werden. Per Dekret hatte Präsident Alfonso Portillo wesentliche Verfassungsnormen für 30 Tage außer Kraft gesetzt. Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher, da die rechtsgerichtete Regierung der Republikanischen Front Guatemalas, FRG, über eine absolute Mehrheit verfügt. Die Regierung begründete den Schritt mit der Massenflucht gefährlicher Häftlinge aus einem Hochsicherheitsgefängnis am 17. Juni. Mit dem 1970 eingeführten Gesetz über den Alarmzustand können vor allem die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit der Bürger eingeschränkt werden. Zudem erhalten die staatlichen Sicherheitskräfte erweiterte Kompetenzen. Unter anderem sind Verhaftungen und Verhöre verdächtiger Personen durch Polizei und Militär ohne richterlichen Beschluss möglich. Auch Pressezensur und das Streikverbot werden von den Sondermaßnahmen gedeckt. Laut Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú könnte die Ausrufung des Alarmzustands als Reaktion der Regierung auf Gerichtsbeschlüsse der letzten Wochen gesehen werden. Mitte Juni wurden noch aktive wie ehemalige Mitglieder des Militärs wegen Mordes an Bischof Juan Gerardi zu hohen Haftstrafen verurteilt. Kurz darauf erklärte ein Gericht das Verfahren wegen Genozids gegen die ehemaligen Generäle und Diktatoren Romeo Lucas Garcia und Efrain Rios Montt für zulässig. Beide Generäle werden angeklagt, während ihrer jeweiligen Regierungszeit von 1978 bis 1983 Völkermord an den Mayas angeordnet zu haben. Damit ließen Gerichte des zentralamerikanischen Landes zum ersten Mal Ermittlungen gegen Ex-Diktatoren wegen von ihnen begangenen Gräueltaten zu. Während des 36 Jahre währenden Bürgerkriegs kamen in Guatemala etwa 200.000 Menschen ums Leben.
Kolumbien. Nach 2,5-jährigen Verhandlungen zwischen den revolutionären Streitkräften Kolumbiens, FARC und der Regierung des Landes ist ein erster wichtiger Erfolg zu verzeichnen. 11 Guerillakämpfer wurden gegen 29 Soldaten und Polizisten ausgetauscht. Die freigelassenen Uniformierten wurden dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, dem Ombudsmann des Friedensprozesses sowie am Friedensprozess beteiligten ausländischen Delegierten im Ort Caquetania im Verwaltungskreis Caquetá übergeben. Die Guerillakämpfer, die unter gleichen Umständen freigelassen und übergeben wurden, zogen sich in die entmilitarisierte Zone von Caguán im Verwaltungskreis Putumayo zurück.
Argentinien. Die wochenlangen Proteste gegen die Wirtschaftsmisere haben erste Todesopfer gefordert. Am 17. Juni erschossen Sondertruppen der Polizei während einer Demonstration in der Stadt General Mosconi 2 Personen. Seitdem liefern sich Demonstranten und Polizei Straßenschlachten in der nordargentinischen Stadt. Die protestierenden Bauarbeiter fordern die Auszahlung ihres tariflich festgelegten Lohns. Die demonstrierenden Arbeitslosen fordern Arbeit. Die meisten von diesen hatten früher in den dortigen Gas- und Ölraffinerien gearbeitet und waren im Zuge der Privatisierung dieses Industriezweigs entlassen worden. Sprecher der argentinischen Regierung unter dem Sozialdemokraten Fernando de la Rúa verteidigten das Vorgehen der Polizei. Sie verwiesen auf professionelle Störer unter den Demonstranten und Heckenschützen, die auf die Polizisten geschossen hätten. Juan Carlos Romero, Gouverneur der betroffenen Provinz Salta, sprach sogar von Gewalttätern, die aus dem Nachbarland Bolivien kommen und möglicherweise in Drogenhandel verstrickt seien. Der Generalsekretär der Gewerkschaft der Staatsangestellten, Fermín Hoyos, wies die Beschuldigungen als Lügen zurück. Um gegen das Vorgehen der Polizei zu protestieren, traten die Staatsangestellten in General Mosconi und in den umliegenden Orten in einen unbefristeten Generalstreik. Aus Solidarität mit ihnen organisierten Arbeitslose und Gewerkschaften in anderen Landesteilen Proteste. Schon im vergangenen Jahr war es in Salta immer wieder zu Protesten gegen die niedrigen Löhne und die hohe Arbeitslosigkeit von 40% gekommen. Argentinien befindet sich seit über 3 Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise. Am 15. Juni verkündete Wirtschaftsminister Domingo Cavallo nun eine erste Abwertung der Landeswährung Peso im Außenhandel. Vor 10 Jahren hatte er selbst den Peso an den Dollar angekoppelt. Er war damals Wirtschaftsminister in der Regierung des Peronisten Carlos Menem, der inzwischen wegen Korruption und illegalen Waffenhandels angeklagt ist.
Die Straffreiheit, die die Täter der südamerikanischen Militärdiktaturen in ihren Ländern genießen, bröckelt. Wie einst Pinochet in London, sitzt seit fast einem Jahr der argentinische Folterer Ricardo Miguel Cavallo in Mexiko in Haft. Spanien fordert seine Auslieferung. Die Militärs in Argentinien haben zwischen 1976 und 1983 30.000 Menschen ermordet oder verschwinden lassen. Unzählige wurden gefoltert. Nun hoffen auch die überlebenden Opfer, die während der Militärdiktatur in Argentinien gefoltert wurden, auf Gerechtigkeit. Anfang Juni haben sie in Mexiko im Namen der Vereinigung ehemaliger verhaftet Verschwundener die Verbrechen der Diktaturschergen öffentlich angeklagt. Sie berichteten von den schrecklichen Erfahrungen, die sie in argentinischen Folterkellern gemacht haben.
Sie ziehen mir die Kapuze über den Kopf und stoßen mich in einen Keller hinein. In einem Kellerraum fangen sie an, mich zu schlagen, zu verletzen, zu verprügeln und auf den Boden zu schmeißen. Danach binden sie mich auf einem Metallbett fest und geben mir Stromstöße.
Ich war im Kapuzensektor, mit einer grauen Tüte über dem Kopf gestülpt, 24 Stunden lang, 7 Tage in der Woche, 30 Tage im Monat. Dazu, wie früher die Sklaven, mit aneinander geketteten Füßen und auf einer einfachen Matte ausgestreckt.
Die Ereignisse liegen mehr als 20 Jahre zurück. Trotzdem ist es für Anna Maria Testa und Enrique Fugmann so, als wäre es gestern gewesen. Sie gehören zu den rund 5000 Opfern, die in der ESMA, der Mechanikerschule der argentinischen Marine, gefoltert und misshandelt wurden. Testa und Fugmann hatten Glück. Nur etwa 150 Menschen haben den Aufenthalt in diesem größten geheimen Folterzentrum der Militärdiktatur überlebt. Anna Maria Testa und Enrique Fugmann kämpfen schon lange für die Bestrafung ihrer Folterer. Bislang ohne Erfolg, da die Militärs aufgrund von Amnestiegesetzen in Argentinien vor Strafverfolgung geschützt sind. Seit einem knappen Jahr haben Testa, Fugmann und viele ihrer Leidensgenossen neue Hoffnung. Mit Ricardo Miguel Cavallo sitzt einer der Hauptverantwortlichen für die Verbrechen in dem Folterzentrum ESMA in Haft. Freilich nicht in Argentinien, sondern in Mexiko. Am 24. August letzten Jahres nahm Interpol Cavallo in Mexiko fest. Gegen ihn hatte der spanische Richter Baltasar Garzón einen internationalen Haftbefehl erwirkt. Der Vorwurf: Entführung, Folter und Völkermord. Die Bilder von der Festnahme gingen um die Welt. Anna Maria Testa und Enrique Fugmann erkannten den heute 49-jährigen Cavallo sofort. Auch Cristina Muro identifizierte ihn als ihren Peiniger. Ihr Mann wurde von den argentinischen Militärs zu Tode gefoltert und sie selbst wurde in Anwesenheit von Cavallo bewusstlos geprügelt.
Sein Gesicht, seine Figur, die Frisur, die Hautfarbe, die Gangart und die Stimme werde ich mein Leben lang nicht vergessen können. Denn es waren die schrecklichsten Momente, an die ich mich heute noch erinnern kann.
Ricardo Miguel Cavallo wähnte sich in Mexiko sicher. Mit falschem Pass hatte er sich eine zweite Karriere als erfolgreicher Geschäftsmann aufgebaut. Gerade erst hatte die mexikanische Regierung Cavallo beauftragt, ein landesweites Autoregister anzulegen. Damit sollte der Autodiebstahl eingedämmt werden. Die Ironie dabei: Ricardo Cavallo war in Argentinien nicht nur verantwortlich für Folter und Mord, er organisierte ebenso Fälschungen verschiedenster Art und Autoraub. Die hartnäckigen Recherchen eines Journalisten brachten die wahre Identität Cavallos ans Licht. Cavallo versuchte, sich postwendend nach Argentinien abzusetzen. Doch ein Zwischenstopp im karibischen Cancun vereitelte in letzter Minute seine Flucht. Was folgte, könnte internationale Rechtsgeschichte schreiben. Im Januar dieses Jahres befürwortete ein mexikanisches Gericht den Auslieferungsantrag Spaniens. Kurz darauf stimmte auch der mexikanische Außenminister der Auslieferung Cavallos an das Drittland Spanien zu. Ein völliger Bruch mit der bisherigen Praxis in Mexiko. Damit könnte erstmals gelingen, was im Fall Pinochet scheiterte. Ein Menschenrechtsverbrecher wird im Ausland verhaftet und in einem Drittland für seine Vergehen zur Rechenschaft gezogen. Ricardo Miguel Cavallo leugnet alle Vorwürfe. Noch hofft er, durch ein Berufungsverfahren nach Argentinien zurückzukehren. Dort schützen ihn Amnestiegesetze vor Strafverfolgung. Doch Anna Maria Testa, Enrique Fugmann und Cristina Muro wollen stellvertretend für viele alles tun, damit es nicht so weit kommt. Haben die Folteropfer nicht manchmal Angst, Cavallo könne am Ende doch seiner Bestrafung entkommen und in Mexiko freigelassen werden? Carlos Lord Kipanice kann und will sich das nicht vorstellen.
Was Interpol Mexiko gemacht hat, ist historisch. Die Verurteilung durch einen Richter ist historisch. Dass das Außenministerium seiner Auslieferung zugestimmt hat, ist ein historischer Meilenstein. Mexiko befindet sich kurz davor, bezüglich der Menschenrechte in die Geschichte der Menschheit einzutreten.
Eine endgültige Entscheidung im Fall Ricardo Miguel Cavallo wird noch in diesem Jahr erwartet, wenn es denn tatsächlich zur Auslieferung kommt. Für Cristina Muro geht es aber auch darum, die Öffentlichkeit wachzurütteln.
Es muss das Ausmaß der Taten verstanden werden, die diese Männer, diese verabscheuungswürdigen Wesen begangen haben. Es muss klar werden, wie wichtig es ist, dass dieser Mann nach Spanien ausgeliefert, dort vor Gericht gestellt und verurteilt wird. Er soll den Rest seines Lebens an dem Ort verbringen, der einem Mörder gebührt, nämlich dem Gefängnis.
Für Onda Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALER und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.